Zum 291. Mal begrüßen wir euch zum Sneakpot. Nach Boston hat es uns verschlagen. Unser gemütliches Sofa steht hier und wir besprechen für euch den Film Taffe Mädels. Mit mir hier direkt aus New York die Bundesagentin Claudia Perner.
Hi.
Und die hier immer so rumflucht, das ist Robert Krüger.
Hallo. Ich wusste das. Ich wusste, dass jetzt so ein Thomas Gottschalk-Imitat kommt. So Mann als Frau.
Ich habe kurz überlegt, was für ein Fluch ich jetzt, aber habe ich dann doch nicht. Und wir haben noch Stefan Giesbert, der hier den Captain mimt, dessen Eier noch gesucht werden.
Hallo.
Das sind so kleine, verschrumpelte, so rosinengroß.
Hat jemand gesehen? Wie ist der Film?
Taffe Mädels.
Taffe Mädels, worum ging's?
Wir haben zwei Polizistinnen, beziehungsweise eine FBI-Agentin, gespielt von Sandra Bullock, und eine normale Streifenpolizistin, gespielt von Melissa McCarthy. Unsere FBI-Agentin ist extrem erfolgreich und steht kurz vor einer entscheidenden Beförderung. Allerdings mit dem Zwischenmenschlichen hat sie es nicht so. Also sie hat in dem gesamten Department, glaube ich, keine Freunde. Sie hat sich ihr Leben lang wohl immer nur auf die Karriere konzentriert und ist auch so, ja, sie ist ein Stoffel. Also sie so läuft so durchs Leben und stößt ständig alle möglichen Leute vom Kopf und macht sich da aber auch gar keine Gedanken drüber. Es scheint ihr auch irgendwie nicht wichtig zu sein. Weshalb die alle wahrscheinlich nicht böse sind, als sie dann für einen schwierigen Fall, wo es darum geht, einen Drogenboss festzunehmen, nach Boston versetzt wird, weil ursprünglich war sie in New York. Und in Boston trifft sie dann auf diese Melissa McCarthy, die da die versifftest mögliche Streifenpolizistin, die man sich nur denken kann, spielt.
Und
ja, genau. Und jetzt haben wir die also durchs Leben geht, indem sie in jedem Satz 40 Schimpfwörter verwendet, jeden Schläge und Prügel androht, inklusive ihren Vorgesetzten, und so rüpelhaft und daneben ist, wie man nur irgendwie sein kann.
Wie bekanntlich dicke Menschen ja generell
ja,
sind.
Ja, und wie Melissa McCarthy auch in jedem Film, in dem sie drin ist, dieselbe Rolle spielt.
Ja, ist lustigerweise ist nur, dass vorher sie in Gilmore Girls ja so ganz sweet war.
Ne? Ja, da ist sie weit von entfernt hier. Sie ist auch so aber richtig...
Ja, in Gilmore Girls ist sie ja die beste Freundin von der Lorelei, von der Mutter.
Ich glaube, ich habe Gilmore Girls nicht. Deswegen.
Und das ist ja auch so eine totale Heide-Welt-Serie. Und da ist sie eben so, sie heiratet dann irgendwie so einen Gärtner, der irgendwie Auberginen in seinem Garten, was auch immer. Und es ist alles so total sweet eben. Ne? Und deswegen ist es schon lustig, dass sie jetzt quasi in der zweiten Halbzeit ihrer Karriere, was auch immer, auf einmal so die ultra krasse, eklige,
ja,
over-the-top, dicke Hollywoods ist.
Genau. Na, also jedenfalls rasseln die beiden direkt aneinander, weil unsere Bundesagentin sich erdreistet, einen Verdächtigen zu verhören, den eigentlich McCarthy festgenommen hat. Und dann geht's direkt auf Konfrontationskurs. Das ist übrigens dieses Foto hier, wo das gerade passiert.
Sehr schön.
Obwohl das da der Captain ist und nicht der Verdächtige. Und jetzt haben wir diesen typischen Fall von zwei sehr ungleichen Persönlichkeiten, die dann aber durch äußere Umstände, in dem Fall mal wieder der Vorgesetzte, gezwungen werden, zusammenzuarbeiten, und dann heißt es halt, sie werden jetzt hier mal die lokale Polizei in ihre Bundesermittlungen mit einbeziehen und raufen sie sich mal zusammen, sonst können sie sich die Beförderung in die Haare schmieren. Also, und dann haben wir die beiden, die eigentlich nicht miteinander wollen und sich hassen, aber natürlich dann was voneinander lernen, weil die eine kann ein bisschen mehr wie die andere und so. Wirkbrech. Ihr könnt euch vorstellen, worauf das hinausläuft. Und das Ganze dann eben als taffe Mädelskomödie, während sie die Gangster verhaften. Stefan ist gerade eingeschlafen.
Das ist wie diese, wie ist das, Stichtag oder so, mit Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis. Da sind die auch so zusammen, das ist so Roadtrip-mäßig.
Ja.
Aber sie eben auch,
ja,
so, ja, also eben auch so, okay, einer, ja, dick und total daneben und der andere eher so ein Overachiever.
Also es erinnerte mich sehr an den letzten Film, den wir mit Melissa McCarthy gesehen haben. Das war doch dieser
Bateman.
Mit
Identity Bateman. Theft.
Genau. Da war sie im Grunde genau die gleiche Rolle, nur dass sie keine Polizistin war, da war sie halt Trickbetrügerin. Aber sie war halt so extrem eklig, extrem vulgär, immer so eine übergriffige, einnehmende Person, die sofort jeden anfasst und drauf springt und macht und tut. Und er war halt so das komplette Gegenteil, sehr zivilisiert, sehr ruhig und
sehr langweilig,
ja, und dann müssen die beiden halt klarkommen. Und hier hast du jetzt halt das Gleiche. Sandra Bullock, super langweilig, hochgeschlossenes Kostümchen, und das sind dann halt auch so Szenen, wo sie ihr dann erstmal die Wäsche zerreißt und die Hose abschneidet und so, damit sie in dem Club von dem Kerl überhaupt mal wahrgenommen wird, an den sie sich da jetzt ranpirschen wollen. Und der hier, Stefan will gar nichts sagen. Red doch mal mit.
Nein, der vollkommen apathisch
in seinem Sitz. Ich erinnere mich jetzt gerade an diese Geschichte. Ich
schüttel immer mal so den Kopf. So.
So, ja, die ist so langweilig.
Ja.
So.
Allerdings muss man sagen, im Vergleich zu Identity Theft ist der hier lustiger.
Ja.
Ja, also es war schon so, dass wir bestimmt 8-mal herzhaft gelacht haben in 1,5 Stunden.
Ach naja, mehr als 8-mal war das schon.
Ja. Aber nicht so wie die Woche davor in Gambit.
Da hast du dich ja echt...
Da habe ich mich ja ausgeschüttet.
Aber du hast hier auch ein paar Mal so dein Signature Laughter also. Losgeschossen. Vor allem dieses Kino, das E-Kino ist ja so ein bisschen kleiner. Da fällt es irgendwie viel mehr auf. Also ich habe immer das Gefühl, seit wir ins E-Kino gehen, fällt mir es mehr auf, wenn du immer so laut lachst und alle anderen aber nicht. Oder nicht ich, mehr, weil du länger lachst als alle anderen. Doch, ich finde es lustig. Nee, also der ist schon lustiger, weil der hat... Auch wenn es so plakativ offensichtlich ist, dass McCarthy immer in jedem zweiten Wort irgendwie Scheiße, Eier, Vagina, Fotze, irgendwas sagen muss, das kommt wirklich dauernd vor. Krass. Auch wenn den besten Witz mit solchen Wörtern dann doch Sandra Bullock hat, wo sie irgendwie, nachdem die eine die andere angemeckert hat, auf der Straße irgendwie so ihren Ex-Freund vollgesülzt hat, und dann weggeht und Sandra Bullock läuft dann aus dem Bild. Das ist eine völlig falsche Darstellung meiner Vagina oder meine völlige Fehlinterpretation oder sowas. Das war in dem Moment ein wirklich unerwarteter Spruch und sehr lustig. Aber diese ganze Verwandlungsgeschichte dann, wenn man aus dem hässlichen Entlein einen schönen Schwan macht und Melissa McCarthy muss sich überhaupt nicht verwandeln, die bleibt irgendwie...
Die ist schon
der
immer wunderbar. Haut
drauf, Klotz. Nein, weil sie hat gesagt auch irgendwas in dem Film darüber, warum sie sich nicht verändern muss. In dieser Klo-Szene, wo sie ihr die Sachen abschneidet. Ja. Ich weiß nicht mehr.
Wo hat sie eigentlich so eine Schere dabei gehabt?
Ich glaube, es war ein Messer.
Hat sie halt immer.
Hat sie halt immer dabei.
In ihrer Bauchtasche. Ich habe nicht Bauchfalte gesagt.
Ja, also, ja, er ist lustiger als dieser andere
Film. Das stimmt wirklich, ja.
Aber es ist halt so ein brachialer Krawallhumor. Wenn man das nicht mag, nicht abkann, dann sollte man es auf jeden Fall meiden. Eigentlich sollte man es wahrscheinlich sowieso meiden. Aber wenn man da jetzt irgendwie reinstolpert,
wenn man Bock hat auf so dieses, genau das, was du sagst, dieses Krawallige, dieses, man weiß, man sollte halt wissen, für was sie steht. Und genau das kriegt man. Also man kriegt halt eben dieses Krawallhumor, ordinär, übertrieben.
Also ich bin nicht sicher, ob ich das damals schon so wahrgenommen habe. Ich habe im Rückblick das Gefühl, dass diese Figur mit federführend daran beteiligt war, dass meine Reaktion auf Brautalarm so negativ war damals. Also ist ja vom gleichen Regisseur wie das hier. Und diese Figur stößt mir einfach so unangenehm auf, weil ich sie so menschenverachtend finde, diese Darstellung. Also ich könnte jetzt sagen frauenfeindlich, aber das trifft es noch gar nicht. Es ist gegenüber...
Ist ja gegenüber
dicken
allen.
Frauen, Menschen im Allgemeinen. Also ich lehne das einfach vollkommen ab, diese Figur als lustig wahrzunehmen. Und also ich kann damit nicht, ehrlich gesagt. Ich muss zugeben, dass ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag Sandra Bullock, obwohl ich mir nicht erklären kann, warum, ehrlich gesagt. Weil ich eben so, eigentlich kann ich an ihr nichts sehen, was mir eigentlich so sympathisch wäre. Und trotzdem muss ich zugeben, dass ich in den letzten Jahren immer mal Momente hatte, wo ich in Filmen dachte, ich mag sie trotzdem. Unerklärliche Sympathie.
Sie ist ja hier schon auch die Sympathieträgerin. Also ja. Es ist ja so, dass man sich sehr viel mehr mit ihr, auch wenn sie jetzt so am Anfang total langweilig ist, ist sie ja irgendwie die Zivilisierte. Und dann trifft sie halt auf diese Krawallmaschine. Und die Empörung, die dabei so rumkommt, da ist man schon eher bei ihr.
Hm.
Und als sie dann in vom hässlichen Schwan in das schöne Entlein verwandelt wird, ist das natürlich auch irgendwie sympathisch und man kann da schon mitfühlen, auch weil der Film dann halt sehr direkt darstellt, wie ihre veränderte Wirkung auf andere Leute dann jetzt passiert. Es ist alles schon ohne jegede Tiefe einfach so offensichtlich dahingestellt und das ist es jetzt und das hat auch keinen doppelten Boden, aber das ist für den Film, glaube ich, auch nicht schlimm. Was ich lustig fand, ist diese Szene, wo sie dann in der Bar sich betrinken und die ganze Nacht durchsaufen. Die war wirklich gut gemacht. Weil da war dann so,
da fing dann
einfach irgendwann Musik an zu laufen und du hast nur noch Bilder gesehen, so Ausschnitte aus der Nacht, wo es immer weiter degenerierte, die Party. Und irgendwann tanzten die mit irgendwelchen betrunkenen Hinterwäldler-Opas, die ihnen im Dekolleté ruhten und am Ende ist sie dann aufgewacht und die neben der sie, das war alles nicht so, wie man dachte. Und das war auch so ein schöner Gag, wenn sie dieser hoch,
weißt du, ja, ich weiß, ja, okay. Mich verwechseln, ja.
Und das war schön, das war sehr zum Lachen, diese, aber es sind halt so 80 Sekunden in dem Film, die wirklich sehr gut gelungen sind.
Okay. Reicht nicht aus für mich, aber.
Nee, besonders wenn du keinen Bock auf diese Crawl-Lady hast. Also dann ist es wirklich nur ärgerlich.
Aber gelacht haben wir schon.
Ja.
Ja.
Was machen wir da jetzt punktemäßig draus?
Das ist so Sneak-Wegwerf-Komödie.
Ja, das trifft, ja, genau. Das trifft es sehr gut.
Ja, es hat halt nicht besonders wehgetan. So, ja, mein Gott, sie redet dauernd über Ficken. Ja, mein Gott.
Aber da muss ich echt sagen, ist das nicht... Also hat sich da nicht irgendwie in den letzten 15 Jahren das irgendwie der Grundton von solchen vollkommen Durchschnittskomödien hat sich so verschärft? Also es ist einfach so... Inzwischen
fällt es halt nicht mehr
inzwischen
auf.
Ist es nicht mal nicht irgendwie... nur in solchen bewusst krassen Komödien so, dass eben du Figuren hast, die quasi nur so reden, sondern es ist ja in fast jeder dieser Durchschnittskomödien so, dass die Grenzen dessen, also ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was du jetzt kleinen Kindern noch zeigen würdest an Komödien, weil das können die doch alles gar nicht anschauen. Oder wahrscheinlich sind Kinder heutzutage so abgehärtet. Ist egal, die finden da nichts mehr dran. Und laufen dann lustig irgendwelche
Schimpfwörter. Und die nervfluchend.
Ja. Zumindest war der Showdown am Schluss sehr schön überdreht, wo sie dann diese ganzen Waffen...
Es kam Showdown?
Ja, die haben sich doch irgendwann so Rambo-mäßig mit den ganzen Waffen bewaffnet und haben sich so Stirnbänder umgebunden und sahen aus, als ob sie jetzt in den Krieg ziehen. Und dann haben sie keine einzige dieser Waffen abgefeuert. Das fand ich ganz unterhaltsam.
Echt nicht? Ich kann mich schon wieder... Ist
ich
so
will jetzt nicht...
Ja, belanglos.
Komplett spoilern.
Hat also, getan. Punkte?
Punkte, Stefan, fang du mal an.
5,5 vielleicht.
Ja, hätte ich jetzt auch fast gesagt.
Oder 6.
Hättest du fast gesagt?
Ich nehme 6.
Nimm 6, dann bleibe ich bei 5,5.
Sehr demokratisch.
Ja. Ja, ist halt. Ja. Tut nicht weh, man kann zweimal lachen, wenn man es erträgt, ist okay. Und sonst muss man ihn nicht angucken.
Ja. Aber wir waren in den E-Kinos und ich habe was gewonnen.
Du hast gewonnen diesmal, nachdem letzte Woche.
Du gewonnen
ich hast. Ich gewonnen hatte, einen Stahlkoffer. Blechkoffer.
Ice Age Blechkoffer.
Ja.
In Größe einer.
Ich hab ihn immer noch nicht als Hörbeispiel dabei, aber nächste Woche hoffe ich mal nachzudenken.
Naja, ich habe was sehr viel Verwertbares gewonnen.
Das stimmt. Das stimmt in der Tat.
Freie Eintrittskarten für nächste Woche, 2 Stück.
Ja.
Und das heißt, wir wissen jetzt schon, wo wir sitzen. Reihe 15, Platz. Weiß ich nicht mehr.
Reihe 15?
Nee, Reihe 12, Platz 12. 15.
So das was. Heißt, sollte ich mich dazu entschließen, nächste Woche auch, dann sitze ich auf jeden Fall nicht bei euch.
Außer du kaufst dir sehr zeitig Karten. Und,
Das ist halt die Frage, wer nächste Woche noch mitkommt.
Ja.
Schon kommen. Ja. Und vielleicht kommt ja auch einer unserer Hörer mit. Also wenn ihr das jetzt direkt am Erscheinungsdatum hört, morgen gehen wir wieder in die Sneak.
Genau. Kauft die Reihe 12 leer.
Ja. Wenn ihr das hört, heute Abend geht die Claudia auch noch in die Sneak.
Ja. Stimmt, heute Abend gehe ich in Barbarian Sound Studio, Originalversion im Malsehen-Kino. Wenn ihr also Dienstagabend noch nichts vorhabt, dann kommt ihr doch vielleicht hin. Es war nämlich der Mark Kermode Platz 1 beste Film des vergangenen Jahres und der wurde quasi nirgends gezeigt. Deswegen, wenn ihr da auch noch Lust drauf habt, dann kommt doch vorbei.
Kann man dir irgendwie am Dienstag tagsüber noch Mails schicken?
Schwierig, weil ich ja arbeite und dann quasi direkt dahin gehe. Aber ich freue mich trotzdem, euch zu sehen.
Das heißt, ihr braucht doch nicht der Claudia zu sagen, wo ich komme heute Abend, weil sie wird es eh nicht lesen.
Nee, stimmt nicht. Ich komme kurz vorm Kino, bin ich nochmal kurz zu Hause. Das heißt, wenn ihr mir einen Hinweis schicken wollt, dann würde ich den bekommen.
Aber, okay.
Ja.
Gut, Ja, in deiner Sneak lief Man of Steel, aber du warst nicht
in
da.
In meiner Sneak, ja.
In deiner,
in meinem gecharteten Kino. Und dann, ja.
Die war also komplett leer, weil du warst nicht da.
Nein, unser Hörer Alex ist hingegangen, aber nein, also ich war...
Warum hätte mir den nochmal zur Aufnahme hier einfliegen lassen können?
Tja.
Ah nee, der ist in Hamburg.
Stimmt,
der ist keine Ahnung, außerdem hat der jetzt andere Sneak-Freunde.
So.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, der geht jetzt mit anderen Leuten in die Sneak dort. Deswegen, ich kann nichts sagen über Man of Steel, außer dass ich Superman bisher noch den langweiligsten aller Superhelden finde und mal sehen, ob der Film das ändert. Aber
und Fat Cavill.
Willst du ihn gucken?
Nicht mehr fett ist.
Also jetzt ehrlich gesagt, wo ich ihn schon nicht in der Sneak gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich ihn noch anschaue, weil ob ich dafür ins Kino gehen würde und später dann auf DVD könnte man schon mal machen, aber wenn man halt so diesen Moment der Entscheidung sich anschaut, wo ich dann aktiv sagen müsste, ja, Superman, ist es auch noch Zack Snyder? Oder denke ich das nur?
Doch, ist es.
Okay, also der Moment, wo ich dann sage, ja, Superman, ja, Zack Snyder, ich bin nicht sicher, dass das mal passieren wird.
Dass dieser Moment kommt, ist ungewiss.
Ja.
Gut, aber du hast
was anderes. Da musst du schon viel, viel Langeweile auf einen Haufen kommen.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe gestern Abend The Place Beyond the Pines gesehen, den ich schon lange erwartet habe, der ja eigentlich so einer der Filme war für dieses Jahr, wo ich mit großer Aufregung drauf gewartet habe, weil das ja der zweite oder ich glaube eigentlich ist es der dritte Film von dem Regisseur von Blue Valentine, wobei sein erster Film glaube ich nie veröffentlicht wurde oder so, da gibt es irgendwie so eine komische rechtliche Sache. Und habt ihr Blue Valentine gesehen?
Nein.
Mit Ryan Gosling und Michelle Williams.
Ich glaube nicht, oder?
Ganz toller Film. Also wirklich so guter Film, wenn auch hart, weil er Wahrheiten über Beziehungen und so einem zeigen, die...
Ah, siehst du, das ist wieder so eine Situation. So. Ich kann mich an den Film erinnern, weil du davon erzählt hast.
Hast du wahrscheinlich noch gesehen, ich sehe das schon. Ja, der Regisseur heißt Derek, so jetzt wird das Video das ausgeschrieben. Ich glaube, Cian France wird es ausgesprochen.
Wie schreibt man den?
C-I-A-N und dann France.
Wie in Frankreich.
Genau. Und der hat hier auch die Geschichte geschrieben. In diesem neuen Film.
Der sieht seinem Hauptdarsteller auch
nicht unähnlich. Der sieht ein bisschen aus wie Ryan Gosling, finde ich auch, genau. Es ist jetzt so. In diesem Film spielt Ryan Gosling, wie auch Robert vorhin schon festgestellt hat, nach dem Poster eindeutig die Hauptrolle. Im Film finde ich das gar nicht so eindeutig. Der Film ist, was die Geschichte angeht, ist er relativ breit und ambitioniert angelegt. Es ist nämlich so, dass der Film ist eigentlich so wie in drei Akte geteilt ein bisschen. Also im ersten hast du Ryan Gosling, der spielt einen so Motorrad-Stuntman, der in so einer Kugel fährt und so, was ich neulich hier mal auf dem Wolkenkratzer Festival gesehen habe und solche Angst hatte, dass ich weggehen muss. Ich kann sowas nicht anschauen. Aber jedenfalls, er fährt da irgendwie wild im Kreis in dieser Stahlkugel.
Mir wird da ganz schön schlecht werden, wenn ich in diesem Ding herfahren würde.
Und er kommt eben in so ein Kaff oder so und dort trifft er Romina wieder, gespielt von Eva Mendes, und erfährt. Und erfährt, dass er einen Sohn hat, was er nicht wusste. Also sie hat quasi ein Kind, was sein Kind ist.
Aber es ist eine Liebesgeschichte, oder?
Der Film?
Ja.
Nein, das kann man nicht so sagen. Also jedenfalls, er irgendwie ist was zwischen denen, aber er ist halt so ein fahrendes Volk eben und kommt da wieder zurück. Aber in diesem Moment entscheidet er, er will für seinen Sohn da sein und er möchte für sie beide, also auch für sie und den Sohn sorgen und so weiter. Und entscheidet sich quasi dazu, aus seinem aktuellen Leben auszusteigen und jetzt hier zu bleiben und so. Gut, was da jetzt folgt, das möchte ich nicht spoilern. Der zweite Akt beschäftigt sich mit einer Figur, gespielt von Bradley Cooper, der in dem gleichen Ort oder in der gleichen Stadt, was auch immer das ist, ein Polizist ist. Und diese beiden Figuren, Ryan Gosling und Bradley Cooper, zwischen denen passiert eben was dann weitere Auswirkungen eigentlich auf alles eben hat. Und eben der zweite Akt beschäftigt sich vorwiegend mit Bradley Cooper und es gibt einen letzten Akt, 15 Jahre später, wo es dann auch quasi um die nächste Generation, die Söhne von beiden auch geht. Weil Bradley Cooper hat auch einen kleinen Sohn. Der letzte Akt wurde, habe ich häufig bei vielen Rezensionen, die ich gelesen habe, viele mögen den letzten Akt überhaupt nicht und sagen, das ist das, wo der Film quasi verliert und so.
Ist das so eine Art Episodenfilm?
Episode ist falsch, aber es ist halt so, also viele schreiben, es ist so episch, so ein bisschen, weil es halt über einen relativ langen Zeitraum und ist alles eben so angelegt, dass es eben, es geht schon auch, es geht um deren individuelle Geschichte, aber es geht schon auch um so große Themen wie Schuld, um auch fast sowas schon wie Erbschuld, Verantwortung, was heißt es, eine moralische Entscheidung zu treffen oder sie nicht getroffen zu haben und sowas. Also es geht um große Themen, während aber gleichzeitig der Film doch ganz bei diesen einzelnen Figuren ist. Aber eben das Interessante daran ist, er hat nicht eine Hauptfigur, der folgt, sondern eigentlich so der Fokus wechselt eben. Also du hast im ersten Drittel ganz klar die Ryan Gosling-Figur, die ich finde schon im Teil Überschneidungen, auch wie Ryan Gosling das spielt, Überschneidungen mit der Ryan Gosling-Figur aus Drive hat, so, weil er eben auch so ganz zurückgenommen ist. Er ist so eine beschädigte Figur, wo du eben merkst, dass wenn er lächelt, dann ist eben unter diesem Lächeln ist eben auch so eine, sind so Schichten von einer Abgründigkeit, aber auch irgendwie Sehnsucht nach Liebe oder was auch immer. Mhm. Es ist so ein ganz, also ich finde eigentlich, dass dieser Film der Figur aus Drive, die eben doch ja bewusst so ganz stark an der Oberfläche geblieben ist, wo man nur so erahnen könnte, was da drunter noch sein könnte, dieser Film verleiht eben so einer ähnlichen Figur doch noch ein bisschen mehr, wir dürfen ein bisschen mehr sehen von dieser Psyche, aber es ist ein bisschen ähnlich angelegte Psyche. Und im zweiten Teil ist eben wirklich so, dass der Fokus dann komplett auf Bradley Cooper geht. Da ist eben Bradley Cooper, ja.
Die tauchen aber in den jeweils anderen Episoden schon auf.
Die haben miteinander zu tun. Also okay, das ist eine sehr verwobene Geschichte. Also die sind beide füreinander quasi schicksalshaft, die Figuren. Okay. Aber im zweiten Teil ist es eben so, dass quasi dann die Frage gestellt wird, was zwischen den beiden passiert ist, was bedeutet das für Bradley Cooper und für sein Leben? Also wie wirkt sich das aus, wie geht er damit um? Und ich muss sagen, das ganz Erstaunliche für mich hier ist, dass ich mag Ryan Gosling sehr und ich meine, Ryan Gosling ist sehr heiß und ist wunderschön häufig und so.
In diesem Film
sehr tätowiert. Und er ist auch ein guter Schauspieler, finde ich, was man eben gerade in Blue Valentine gesehen hat. Aber das Erstaunliche ist hier, wenn man in den zweiten Akt kommt, habe ich plötzlich einen Moment, wo ich Bradley Cooper so unfassbar gut finde, dass, also ich fand Bradley Cooper vorher immer so, also okay, in Silver Linings Playbook finde ich ihn schon gut, aber es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Aber hier finde ich ihn wirklich toll. Es ist einfach der Regisseur hat für mich ein Talent, Figuren eine unglaubliche Authentizität zu geben, eben sie sehr glaubwürdig wirken zu lassen in ihrem Verhalten, auch in Gesprächen und so. Ich finde auch im dritten Teil, der eben zum Teil etwas kritisiert wird, finde ich die Gespräche und das Verhalten der Jugendlichen, also die sind ja dann eben so 15 oder 16 oder sowas, die Söhne, finde ich sehr, sehr, sehr überzeugend. Und
sind da die Väter noch da oder ist das irrelevant?
Möchte ich nicht zu sagen.
Okay.
Ich sehe gerade, da spielt auch Ray Liotta mit.
Ray Liotta spielt auch mit. Der hat, muss man sagen, schon, also Ray Liotta hat hier wieder mal das, dass eben sobald Ray Liotta auftaucht, nicht nur er als jetzt Figur hier auftaucht, sondern er quasi so alles, was du von ihm schon gesehen hast, die Figuren, die er gespielt hat, sind quasi so Inflektionen dieser Figur, die hier, was sehr wirkungsvoll ist. Also das ist kein Vorwurf an dem Film, sondern es ist eben so, Ray Liotta in dem Moment, wo er auftaucht, hat seine Figur schon so Schatten von Bedeutungsnachhall von anderen Figuren, die er gespielt hat, was toll ist hier. Und was jetzt bei dem Film noch dazu kommt für mich ist, er ist visuell unheimlich interessant gemacht. Er hat zum Teil auch ganz fiese Wackelkamera-Szenen, aber das ist sehr, sehr wirkungsvoll und gut eingesetzt.
Okay.
Toll gemacht.
Aber nicht jetzt durchgehend, dass die Kamera sich bewegt, sondern so ein Stativ und so.
Also es gibt Szenen, wo wirklich die Kamera außer Rand und Band ist und du merkst jetzt, oh Gott, hier, was hier passiert und so. Aber das ist wirklich gut gemacht. Der Film sieht toll aus, aber ungewöhnlich toll. Also er hat, finde ich, einen sehr, sehr eigenständigen, ästhetischen, spannungsgeladenen Look. Der Film ist düster so, nicht nur optisch, sondern insgesamt. Es ist ein sehr düsterer, also es ist wirklich, es ist ein Feel-Bad-Film. Es ist wirklich so, der Film ist, lebt von so einer weiß nicht, sirrenden Spannung, dass du immer denkst, oh Gott, es wird alles wird schlecht werden. Ja, du hast während des Films Angst um die Figuren, du weißt irgendwie die Ausweglosigkeit. Also Mark Kermode meinte eben, dass es ein bisschen wie eine griechische Tragödie ist. Mhm. Ich finde, das ist ein bisschen, also damit verteidigt er übrigens auch den dritten Akt. Er findet den dritten Akt auch besser als manche andere, sagt aber, wenn man das so liest als griechische Tragödie, dann funktioniert das. Ich finde das nicht so eine ganz passende Beschreibung. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Film so eine Schicksalsschwere hat, dass du eben immer das Gefühl, du glaubst da nicht dran, dass irgendwie diese Figuren da wohlbehalten draus hervorgehen können. Du kannst da nicht dran glauben. Und, okay. Und das ist belastend. Und die letzte Ebene, die für mich wahnsinnig wichtig war, ist die Musik. Der Soundtrack ist gemacht von Mike Patton auf Faith No More und Mr. Bungle und so weiter, den ich verehre musikalisch. Und ich bin ja nicht so ein Musik-Fangirl eigentlich. Also ich mag Musik schon, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sich das Zimmer tapeziert mit irgendwelchen Leuten oder der auf die Frage, was machst du sonst noch in seinem Leben, sagt, Musik ist meine Leidenschaft oder so. Aber Mike Patton verehre ich sehr und das ist wirklich ein toller Soundtrack, der aber auch nicht zu viel macht. Also der eben an gewissen Szenen alles dann gerade so noch mal ein bisschen, die Spannung noch ein bisschen hochdreht, aber eben auch versteht, in anderen Szenen sich zurückzuziehen und eben nicht zu viel zu machen. Ja, also ich finde es ein sehr, sehr beeindruckender Film.
Cool.
Aber es ist ein düsterer Film, deswegen. Okay. Also wenn man keine Lust hat auf Schicksalsschwere und sowas. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass es Leute gibt, die den Film schrecklich finden. Das halte ich für möglich, weil er so... eigenständig ist und so.
Wenn er sich die ganze Zeit runterzieht und so.
Ja, und auch weil er die Art, wie er aussieht und wirkt und so. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, oh nee.
Hast du den im Kino gesehen?
Ja, ich habe im Kino gesehen und es war so toll. Es war so fantastisch. Ich habe wirklich so richtig tolles Kinoerlebnis gehabt. Ich fand ihn
super. Meinst du, dass man den im Kino schauen sollte?
Also ich finde schon, ich denke, dass er auch auf DVD oder Blu-ray dann noch ein sehr guter Film sein wird. Aber es ist schon ein Film, der sehr davon profitiert.
Die Immersion ist halt nicht mehr so groß.
Ja.
Also bist halt.
Also es ist schon, er hat einfach visuell auch Dinge zu bieten, die sich unheimlich gut eignen für die Leinwand. Und es war, also der Film hat bei mir so ein Gefühl ausgelöst. Also schon irgendwie nach 6-7 Minuten im Film hatte ich so das Gefühl, dass ich zum ersten Mal weinen wollte, aber so ein nicht so dieses ach, wie schön, wir sind im Kino weinen, sondern eher so ein Anspannungsweinen, weil die Figuren dich so berühren und du eben für sie eigentlich möchtest, dass die Welt besser wäre oder sowas. Also er hat mich unheimlich berührt.
Du hast ihn auf Englisch oder Deutsch geguckt?
Auf Englisch, ja.
Weißt du, wie der Deutsch auf Deutsch heißt?
Nein.
Herr Grüger?
Der Bob sowieso die ganze Zeit hier im Internet surft.
Ja, aber ich habe mein Gerät hier auf Englisch, deshalb zeigt es mir das auch nicht an.
Okay, das werde ich noch recherchieren und werde es auf jeden Fall mit in den Artikel setzen. Ja, also ich empfehle diesen Film sehr. Ich gebe ihm 9 Punkte. Der letzte Punkt, ehrlich gesagt, ich war kurz davor, ihm 10 Punkte zu geben. Der letzte Punkt ist für mich das Ende. Ich finde, ich mag den letzten Akt auch. Für mich ist ganz am Schluss das Ende. Ist so, dass ich nicht so richtig weiß, ob mich das überzeugt. Allerdings kann ich auch nicht sagen, wie ich es besser gefunden hätte. Aber es ist so, dass ich so ein bisschen so... der Film lässt mich so ein bisschen mit so einem leichten Zweifel zurück, dass das Ende wirklich so funktioniert. Also, dass das Ende wirklich zu dem passt, was der Film macht. Weil der Film hat so eine... der Film zeigt dir, dass Leben eben eine ungeordnete Angelegenheit ist. Ja? Und dass es eben so... Und dann ist am Schluss lösen sich ein paar Dinge so auf, wo du dann denkst, weiß nicht. Aber ich bin unentschlossen, ob ich es wirklich schlecht finde oder wie auch immer. Also 9 Punkte und auf jeden Fall eine Empfehlung.
Und ich glaube, der heißt im Deutschen einfach genauso.
Okay.
Und ist seit 13. Juni im Kino.
Und da ich nun jetzt so ein fantastisches Kinoerlebnis hatte, das hat bei mir eine Frage hervorgerufen, die ich jetzt kurz auch noch mal in den Raum stellen wollte.
Genau, wir sind nämlich
für die Hörer.
Wir sind nämlich jetzt eigentlich durch mit der.
Ja.
Mit den Filmen, die wir besprechen. Jetzt müssen wir mal kurz abschweifen.
Ja, also eine Sache, die mir gestern ganz stark aufgefallen ist, weil ich eben mich auf diesen Film auch gefreut hatte und eben dann im Kino saß und es war auch, es war hier im Harmonie-Kino, also so ein bisschen altmodisches Kinogefühl und sowas, ja. Und ich hatte ein ganz starkes Gefühl von Aufregung und irgendwie schon vorher Vorfreude und Begeisterung und irgendwie so richtig so ein Gefühl von, das ist Kino, ja. Du sitzt hier und es wird dunkel und du bist gespannt und sowas. Und irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und dann dachte ich mir, Moment, aber ich gehe doch ständig ins Kino. Und dann hatte ich aber das Gefühl, dieses Gefühl kommt in der Sneak nicht auf für mich. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und meine Antwort darauf war, dass es daran liegt, dass man sich halt in der Sneak so ein bisschen auch dafür stehlt, dass möglicherweise was ganz Schlechtes oder was vollkommen Belangloses kommt und dass du deswegen so ein bisschen am Anfang so ein Scheißegal-Level einstellst.
Ja, das von ist ja besser, das rettet dich ja dann eventuell durch so
genau, und von dem aus du dann eventuell auch positiv überrascht sein kannst. Aber genau. diese positive Aufregung verspüre ich in der Sneak nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob Sneaken nicht irgendwie auch so dieses Kinoerlebnis einfach nicht simulieren kann. Wie seht ihr das?
Es hat natürlich so eine Vorfreude, die Sneak, auch auf die Überraschung, was da jetzt gleich kommt.
Aber ist das wirklich also, häufig so?
Naja, was heißt, also zumindest Aufregung, Vorfreude ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen Spannung, was da jetzt kommt, finde ich, ist schon dabei.
Ja.
Aber so diese Hoffnung auf was Gutes, manchmal
hat man ja so... Boah, kommt heute sowas richtig Krasses.
Oder manchmal hat man ja so Filme, die man unbedingt gerne, wo man will, dass die jetzt bitte kommen. Wo man oder das vielleicht schon gehört
oder
hat.
Oder wo du nicht willst,
dass sie ja, kommen. Ja, das gibt's natürlich auch. Aber wo du dann vielleicht schon gehört hast, dass der schon in der und der Sneak gelaufen ist, dann denkst du, oh, wenn der heute bei uns käme, das wäre cool. Ja. Habe ich da schon auch manchmal.
Solche Gedanken habe ich auch. Aber dass in dem Moment, wo es in der Sneak dunkel wird, ich so eine Emotion habe, so und so, oh, ja, jetzt geht's los, ist ehrlich gesagt, passiert mir nicht,
glaube ich. Ganz am Anfang, das ist schon zu lang her, nee, aber ich habe zumindest...
in the beginnings of time.
Ja.
Wir in einem Terrence Malick-Film. Liebe Freunde, jetzt gibt es erstmal eine Stunde Zeug, was ihr da nicht gesehen haben wollt. Okay.
Ja? Nein, ich kann mich erinnern, im Kino schon gesessen zu haben, wenn ich nicht in der
Sneak war. Mach mal wabernde Sachen.
Du machst wabernde Sachen.
Ja.
Und ein Dinosaurier. Nein,
okay. Genau. Fliegen, also Dinosaurier, bitte. Ich kann mich erinnern, war das Prometheus oder sowas? Irgendwas, wo ich im Kino saß und kurz bevor der Film angefangen hat und die ganzen Trailer rum waren, immer wenn ich ins normale Kino gehe, nervt mich vor allem, dass es auch richtige Kinowerbung gibt. Die gibt es ja vor der Sneak nicht. Da werde ich dann immer wieder.
Produktwerbung. Im Harmonie-Kino auch nicht.
Ja, Produktwerbung. Also
in der Harmonie gibt es nur Trailer.
Okay, sehr gut. Oh, da muss ich öfter in die Harmonie gehen. Weil das nervt mich immer fürchterlich, wenn so schlechte Autohaus-Werbung kommt oder sowas, was es ja in so deutschen Kinos immer gibt.
Autohaus Müller in Kelkheim.
Ja, genau.
Und ihr Partner für VW, Ford und Mustang. Kommen Sie jetzt vorbei.
So was habe ich schon lange nicht mehr
gesehen. Das ist immer so schrecklich. Oder noch schlimmer, das wäre, so wie du es jetzt nachgemacht hast, ist ja wenigstens ein Sprecher, der einigermaßen akzentuiert seine Sätze hinkriegt. Manchmal hast du dann auch so Leute, wo sie dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie den, der sonst den Hof fegt oder so reingeholt haben oder irgendwie den Buchhalter aus dem Keller.
Komm du heute rum.
So. Und dann irgendwie so nächstes Mal, das gibt's doch nicht, wer hat denn das vertont? Und
du musst doch 3,50 € ausgeben und sich irgendwie einen Sprecher holen.
Ja.
Also so teuer ist es doch nicht so.
Nee.
Also,
keine Ahnung.
Wenn du so einen High-Class-Sprecher, natürlich, das ist dann teuer, wenn du irgendwie Tom Hanks dir holst, aber so ein Sprecher.
Das finde ich immer ganz grausam, das finde ich, erdet mich immer wieder auf diese normalen Kinobesuche, wo ich dann denke, so, es ist schon traurig, wenn man immer nur ins normale Kino geht und ständig diesen Mist ertragen muss. Da bin ich schon froh, dass ich meine meisten Kinobesuche ohne diesen Mist zu ertragen hinter mich bringe. Und dann ist es so, bis dieser ganze Rotz vorbei ist und dann dieser Eisverkäufer noch durch ist und alles, habe ich sowas von die Schnauze voll schon von dem ganzen Mist, dass ich dann manchmal da sitze und auf meine Karte gucken muss oder meine Begleitung fragen muss, was wir eigentlich gekauft haben, was kommt jetzt eigentlich gleich?
Das ist wie Sneak.
Ja, ist ein bisschen wie Sneak und dann denke ich, ach nee, man weiß es ja schon.
Das ist das, was bei mir ist, wenn ich so in normalen Kinofilm gehe, dann finde ich es irgendwann habe ich immer diesen Moment, wo ich denke, schade eigentlich, dass du weißt, was kommt. Also ich freue mich natürlich, dass ich jetzt den Film, weiß ich nicht, wo ich jetzt Geld für bezahlt habe und den ich gerne gehen möchte und alles, dass der jetzt kommt und so, das finde ich ja super.
Aber die Überraschung ist trotzdem weg.
So mit Überraschung, das wäre...
Kann es sein, dass... Ich bin gerade im Überlegen, ob vielleicht dieses Gefühl, was ich gestern hatte, auch damit zu tun hat, dass ich alleine im Kino war. Und dass eben, dass das nochmal was anderes ist, als wenn du jetzt mit jemandem hingehst vielleicht, und irgendwie ja. So laberst, was natürlich schön ist und keine Ahnung, ein soziales Event auch irgendwie, erst recht, wenn man mit vielen geht. Aber wenn du dich halt, wenn du dich bei einem Film so freust... Und dann dahin gehst und dann alleine im Dunkeln siehst und dann halt wirklich, das ist quasi das Event, dass du wartest darauf, dass es passiert und dann geht's Licht aus und du bist irgendwie so. Möglicherweise kann man das auch nicht so ohne weiteres simulieren, wenn man irgendwie mit Leuten ins Kino geht oder sowas.
So ging mir das, als ich in Hamburg war, da gearbeitet habe, da bin ich auch immer Sonntag, Montag, wo ich frei hatte, bin ich immer ins Kino gegangen. Mhm. Und das war auch irgendwie immer so.
Ja. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich war schon mal allein in der Sneak, aber noch nie allein im Kino.
Allein in der Sneak ist traurig.
Ja. Dein scheiß Film kommt so, wirklich
so. So, was mache ich hier eigentlich? Ja. Nein, okay, aber ich, ja, also weil ich habe gestern wirklich, das war, ist natürlich jetzt albern, das zu sagen, aber das hatte so wirklich so einen Moment von, oh, ich habe hier was erspürt, was mir so verloren gegangen ist. Ja. Der Zauber der Kindheit, keine Ahnung. Aber, und ich habe eben wirklich dann hinterher, es hat mich wirklich so beschäftigt hinterher, woran das liegt, dass ich so oft ins Kino gehe und trotzdem dieser Moment jetzt so herausstechend war und irgendwie sowas Besonderes war.
Also vielleicht auch, weil du dich so besonders nochmal auf den Film gefreut
hast. Ja, okay, aber das war zum Beispiel bei Great Gatsby auch so. Also bei Great Gatsby habe ich mich auch vorher wahnsinnig gefreut und dass dieser Moment so nicht passiert ist, lag nicht daran, dass der Film mich am Schluss nicht so komplett begeistert hat. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht alleine war, wer weiß. Okay, ich gehe jetzt nur noch allein ins
Kino. Das ist auch traurig.
Deswegen praktisch, dass ihr eure Sneak-Karten schon mal stellt. Ich werde jetzt zukünftig immer auch noch so 10 Plätze um mich rum, damit ich wirklich alleine sitzen kann. Also, nein.
Es ist dann besonders in so Kinos wie Astor auch eine sehr bezahlbare
Angelegenheit. Waren wir nicht mal irgendwann...
Allein im Kino? Waren wir nicht mal zusammen allein im Kino? Nein.
Aber auch irgendwie so, dass nur drei Gestalten noch irgendwo saßen.
Ja, das passiert ja immer.
Oh ja, ich war mal mit meinem Bruder, oder weiß ich nicht mehr, was
das war. Eine Hotshots-Trilogie wahrscheinlich.
Nee, das war in Metropolis.
Eine Trilogie.
Es war in Metropolis in Mittwochabend 0.15 Uhr Vorstellung oder sowas.
Oh, das ist ja auch nicht so ausgebucht.
Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Und da war so ein kompletter 700-Mann-Saal, irgendwie Metropolis 5 oder sowas. Und wir waren die beiden einzigen.
Ja, ich war doch hier in irgendwann nachmittags Toy Story 3 in dem damals noch 3D-Dings, was jetzt Astor-Film ist, war ich alleine. Und so, wenn du so rein sitzt, so im Halbrund in deinem IMAX-Kino, setzt deine 3D-Brille auf, sitzt dann so alleine im Dunkeln und denkst so, okay, wir können anfangen.
Ich bin da. Film ab.
Ja, damals war ich ja auch noch eine nichtsnutzige Promovierende, die irgendwie mittwochs um 3 ins Kino geht oder so.
Ja, also eigentlich erwartet man ja Schulklassenhorden von kleinen Kindern.
Ja, war aber da nicht so. Die schauen irgendeinen anderen Scheiß.
Nee, jedenfalls nicht diesen Toy Story-Müll, der für Babys gemacht ist.
Naja, ja, also jedenfalls, ich fand es ein tolles Erlebnis. Solltet ihr Hörer etwas dazu beitragen können?
Wie geht's euch denn? Ist bei euch Kino...
Der Zauber noch da.
Ja, nee, es ist ja auch, wenn du nicht oft ins Kino gehst, ist Kino gehen noch so besonders. Mhm. Ist das was? Oder ist es einfach nur ein Film auf einer großen Leinwand gucken?
Ich fand ja diese Fehlfunktion in den E-Kinos diesmal ganz lustig. Da ist das Licht nochmal angegangen. Obwohl
Trailer eigentlich gerade, fertig, Film fängt an, Licht geht wieder an.
Ja, aber das Licht ist ja so orange-golden.
Ja,
das ist genau in dem Augenblick angegangen, wo das 20th Century Fox Logo kam. Das ist ja auch so golden. Und dadurch hat der Raum dann nochmal so plötzlich überall so golden gefunkelt, weil das Licht an der Seite und oben angegangen. Ich fand das
irgendwie. Das ist, weil du vorher 3 Negronis getrunken hast, sonst wäre dir das gar nicht aufgefallen.
Die Tabletten waren doch
irgendwie. Ja, manchmal ist es schon so, dass Fehler auch dazu führen können, dass du sagst so, okay, Special Effect, der ganz andere.
Es hatte was.
Ja.
Wir dachten auch kurz, das bleibt jetzt hoffentlich bitte nicht an, weil es war auch keiner von den Mitarbeitern mehr im Saal.
Ja.
Dann muss dann irgendeiner rausgehen und meckern.
Aber die Frage, wie häufig man das macht, spielt wahrscheinlich doch schon auch irgendwie eine Rolle.
Ja, wir sind scheiß Kinoprofis.
Wenn du fünfmal im Jahr ins Kino gehst, dann ist es halt was Besonderes im Kino zu sein.
Weil bei mir ist es bei der Oper so. Ich liebe ja die Oper, aber ich gehe selten und ich habe auch kein Geld. Deswegen. Und jetzt bin ich auch schon eine Weile nicht mehr Studentin, dann wird das immer noch teurer und so. Und da sitze ich eben auch so drin und denke mir vorher so, ach, toll. Ja, ich freue mich, wobei ein bisschen anders ist es eben, da ich einen Partner habe, der die Oper hasst. Naja, hasst es zu stark, aber er findet es auf jeden Fall alles so ein bisschen, ne? Und das ist dann immer so, du sitzt drin, willst dich eigentlich freuen und gleichzeitig fühlst du dich schuldig, weil du jemanden mitgeschleppt hast, der sich jetzt 3 Stunden was anhört, von dem er eigentlich nichts hält. Das ist immer so, naja. Aber allein in die Oper gehen ist noch trauriger als allein in die Sneak gehen.
Was meinst du aber, was das für ein besonderes Gefühl werden würde, wenn allein ins Kino gehen schon so besonders ist und dann bist du allein in der Oper?
Ich hatte ein Opern-Abo eine Zeit lang, wo ich alleine gegangen bin.
Okay.
Und das war echt traurig. Also ja, ist wirklich, ich finde allein in die Oper gehen überhaupt nicht schön. Also gerade auch, weil es eben das so inszeniert wird, dann gibt's, ist Pause, dann stehst du in der Pause alleine rum und oh, es ist so, ja.
Stehen wir als Männer sowieso? Die Frauen gehen immer aufs Klo in der Pause und dann steht man da in so einer Schlange und versucht irgendwie
ihre Strickjacke,
einen Sekt zu bekommen, aber die Schlange ist 500 Meter lang und eigentlich reicht die Pause nicht dafür.
Ach ja, naja, ich fand das immer ein bisschen betrüblich.
Tja.
Vor allen Dingen, weil wenn du Abo hast, dann sitzen neben dir meistens auch jedes Mal die gleichen Leute und die haben dann Mitleid mit dir, weil die halt sehen, dass du es nicht traurig ist, nur alleine.
Ich dachte, ich könnte hier vielleicht jemanden kennenlernen, aber es sind immer nur sie, die neben mir
sitzen. Es ist immer cool, wenn du dich irgendwie einsam fühlst und so und weißt, dass die Leute um dich rum das auch so wahrnehmen und ja, so. Poor Schmock. Okay. Ja, okay, also ja, erzählt uns von aber eurem Erlebnis.
Wie ist denn, weiß jemand von euch, was der Durchschnitt ist, wie oft der Deutsche so ins Kino geht?
Keine Ahnung.
Ich glaube, wir sind ja da irgendwie so mit Sicherheit 10-fach drüber oder so.
Was gehen wir? 50 Mal oder so? 40 Mal? 40, ja, 50 Mal?
Also 40 mindestens. Also ich meine, die meisten Wochen sind wir in der Sneak.
Ja.
Nicht alle, klar.
Und dann gehst du halt noch ein, zwei
Mal so. Und dann gehst du auf jeden Fall noch ein paar Mal so.
Ja, du jetzt ja, im Moment nicht so viel, aber nee, gut, das wird sich vielleicht auch wieder ändern.
Ja, mit Sicherheit.
Dazu macht es ja einfach zu viel Spaß.
Das stimmt.
Ja.
Ja, und es kommen ja auch Sachen, auf die man sich freuen kann. Oh, ich habe jetzt auch im Kino gestern zum ersten Mal im Kino den Grandmaster-Trailer gesehen. Erstmals übrigens auch nicht in Originalsprache, sondern deutschen Trailer, was ja bei einem Hongkong-Film dann auch...
Das hilft.
Das hilft, vor allen Dingen, weil der Trailer im Internet ja auch immer noch erstmal lange Zeit keinerlei Untertitel hat oder so. Und dann so, das ist so, yeah, ich freue mich, verstehe nichts. Aber es sieht cool aus. Ja, es war sehr ein großes Erlebnis gestern. Ja.
Sehr gut.
Du hast gestern noch einen anderen Trailer gesehen.
Ja, ich habe noch einen anderen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der
Film heißt. Only God Forgives.
Ah, Only God Forgives, genau. Was ja jetzt von dem Nicolas Winding Refn, dem dänischen Regisseur von Drive, der nächste Film ist. Auch wieder mit Ryan Gosling in der Hauptrolle.
Haben die gestern dann irgendwie Ryan Gosling Trailer-Show gemacht?
Weiß nicht. Nee. Also in The Grandmaster spielt Ryan Gosling nicht mit, aber...
Da hätte sie geguckt, oder?
Ja, das stimmt. Da wäre ich sehr schon gewesen. Also ich finde jetzt bei dem, dieser Film sieht er auch schon wieder, also so hyperstilisiert. Es gibt anscheinend auch wieder eine Menge Gewalt und Ryan Gosling läuft auch wieder mal so durch mit unbewegtem Gesicht durch den Film und so. Und ich finde schon, es sieht cool aus. Ich bin jetzt sehr gespannt auf diesen Film, weil ich so ein bisschen finde, dass der Film ein Stück weit zeigen wird, ob Drive auch in der zweiten Hälfte so ein fantastisch kluger Film ist, wie manche Leute behaupten. Und ich bin nicht der Meinung, dass es so ist. Ich sehe hier bei diesem neuen Film im Trailer das Potenzial, entweder, dass er mich überzeugt, dass ich sage, ich habe den Regisseur unterschätzt und das ist echt fantastisch und könnte toll werden und so.
Also es sieht wieder so aus wie Drive.
Es sieht extrem stylisch aus und cool und sowas und okay, auch eine Menge Gewalt und so. Aber ich sehe durchaus auch das Potenzial, dass es letztendlich eine tumpe Angelegenheit ist. Ja, und wenn das so wäre, dann würde ich mich bestätigt fühlen in meinem Urteil über Drive, okay, dass die zweite Hälfte von Drive für mich hoffnungslos, dass da Dinge reinprojiziert werden, die nicht drin sind und letztendlich nur der Drehbuchautor im Koma war oder so. Und ich bin deswegen sehr gespannt auf diesen Film. Es spielt auch, neben Ryan Gosling, spielt die andere Hauptrolle, spielt Kristen Scott Thomas, die ich super finde. Eine tolle Schauspielerin. Und ich bin sehr gespannt auf den Film. Also, ja, der Trailer sieht cool aus mit dem Potenzial, dass der Film trotzdem gar nicht gut ist.
Deswegen, oh, vielleicht kriegen wir den nächste Woche in der Sneak, wenn wir da sind.
Ja, der kommt ja irgendwann im Juli oder sowas. Also
ja,
könnte demnächst mal kommen. Ja.
Gut.
Haben wir sonst irgendwas Wichtiges?
Signature Sound.
Nö.
Ich glaube, damit sind wir dann soweit durch.
Ja.
Wir freuen uns über Kommentare.
Ja, auf jeden Fall tun wir das.
Wir haben lange kein Audioboom mehr bekommen.
Richtig.
Ihr habt bestimmt doch welche bekommen, die ihr nur vergessen habt
zu spielen. Nein, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt.
Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, dass einer unserer Audioboos jetzt über 1000 Mal abgespielt wurde. Was ich für ein Audioboo schon beeindruckend viel finde.
Was für ein Audioboo war das?
Einer von denen, wo wir auf dem Cocktail- und Drinks-Forums-Treffen
in Wien.
In Wien waren.
Ah.
Okay.
Dachte ich so, hä? Wieso ist der so erfolgreich? Also wieso hören sich 1000 Leute das an? Oder Christoph alleine hört sich das 1000 Mal an? Das halte ich für wahrscheinlicher. Wie auch immer. Ja, Audioboo. Schickt ein Audioboo und taggt ihn mit Raute Sneakpot. Dann fällt er bei uns raus. Das Rautezeichen dürft ihr nicht vergessen, weil sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Und...
Wir suchen nicht nach Nicht-Rautezeichen. Das ist das Problem.
Ist das das Problem?
Ja.
Nee, ich glaube, es muss ein Tag sein, weil er nur Tags sucht. Und nur wenn du ein Rautezeichen verwendest, ist es ein Tag. Egal. Ihr macht da.
Aber so man kann das natürlich noch ändern. Wenn ihr in den letzten zwei Wochen ein Audiobuch geschickt habt und wir das irgendwie gar nicht gespielt haben und nicht mal drüber geredet haben, dann guckt doch mal, ob ihr nicht vielleicht das Rautezeichen vergessen habt. Das habe ich nämlich gemacht, als wir Christophs Junggesellenabschied gemacht haben, da habe ich das Rautezeichen vergessen und ein halbes Jahr später ist mir aufgefallen, habe es dann hinzugefügt und plötzlich ist es erschienen.
Aha,
ja.
Das erklärt einiges.
So, so.
Warum das Ding so spät aufgetaucht ist.
Ja.
Ja. Ja.
So ist das. Vielleicht sollten wir auf der Webseite auch mal und diesen Audioboo-Feed mal verlinken, dass die Leute das abonnieren können, wenn sie das möchten.
Oh ja, geht das? Ja.
Ja, klar.
Können wir die nicht automatisch da erscheinen lassen? Auf der Webseite. Nee, das ist zu kompliziert.
Ging bestimmt auch irgendwie.
Am besten wäre es eigentlich, wenn wir auf unserer Webseite einen Knopf hätten, wo man draufdrückt und dann reinreden kann. Also in seinen Computer natürlich, aber.
Ja, ja. Sowas habe ich auch schon mal irgendwo realisiert gesehen, aber das ist schon Jahre her, dass ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das Ding.
Das wäre schon schick. Weil dann bräuchte man nicht irgendwie sich einen Audioboo-Account und Gedöns zu machen, weil dann ist man, wenn man auf unserer Seite ist, ist man vielleicht mit dem Audioboo.
Ja,
Account vom Sneakpot angemeldet und dann wird das Sneakpot automatisch dazu getaggt und dann fällt es wieder bei uns raus.
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Nee, aber die Idee ist ja nur, du gehst auf die Sneakpot-Webseite und hast dein Mikrofon irgendwie an deinem Computer oder vielleicht ist das integriert, dass du da einfach so hallo, hallo, hallo reinreden kannst oder in der Maus. Ich erzähle meinen Kollegen auf der Arbeit immer, dass ich ein Mikrofon in der Maus habe und damit den Computer schneller machen kann. Deswegen rede ich immer mit meiner Maus.
Glauben die dir das?
20%?
Dabei hast du nur irgend so eine komische Psychose.
Ja,
genau.
Aber das Lustige ist, die Kollegen reden dann auch mit ihren Mäusen.
Ja, das ist ja das Ziel der Übung.
Finde ich gut. Okay, ja, mach das doch mal. Ja.
Ich weiß nicht, ob das sich so einfach umsetzen lässt. Ich schaue mir das mal an. Nichtsdestotrotz schreibt ihr jetzt Kommentare auf www.sneakpot.de.
Bitte.
Klickt da auf Flatter-Buttons, folgt uns bei Twitter.
Nicht alles, nur eine Sache immer. Jedes Mal was anderes.
Jedes Mal was
anderes. Weil sonst stehst du da so, ach, was wollte ich denn noch als, ach, ich vergesse ich genau.
Ja, verstehe.
Jetzt heute diesmal Kommentare schreiben.
Ja.
Gut.
Ich finde übrigens gut, dass wir heute nicht über Dinge geredet haben, über die ihr in letzter Zeit gerne auch mal so geredet habt.
Und die Hörer haben es eingefordert.
Die Hörer, der Willems und...
Der Willems!
Noch jemand?
Also der Willems.
Also ich schätze den Willems sehr, aber ich bin nicht sicher, ob er für das Label die Hörer...
Doch, sendest du nicht auch nur für den Willems eigentlich?
Die Menge, das ist genauso wie bei der Erfassung der Einschaltquoten im Fernsehen. Das sind auch nur so 7 Handvoll Haushalte, die so ein Gerät daheim haben und immer wenn einer von denen irgendwie...
Du meinst, der Willems ist also 20.000?
Diese Analogie funktioniert überhaupt nicht, weil wenn das so gemacht würde, dass es wirklich analog wäre, dann würden die Einschaltquoten aus den Kommentaren auf der ZDF-Seite ermittelt oder sowas.
Nein, aber
das ist nämlich ein anderer Teil ein nicht statistisch relevanter Teil der, oder auf jeden Fall nicht repräsentativer Teil des Seevolkes ist. Egal, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, aber...
Und das hier ist ein statistisch relevanter Teil des Feedback-Volkes und jeder von denen spricht...
Das stimmt. Deswegen, liebe Hörer, wenn ihr genau wie ich findet, dass es nicht unbedingt jedem, sagen wir höchstens zweimal im Jahr sein sollte, dass eine Viertelstunde über Fäkalien gesprochen wird, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Egal, was der Willems schreibt.
Ja, gut.
Ja.
Mir hat immer noch keiner eine Gäste-Klobürste geschickt.
Machen wir. Willems. Nein. Kostet 99 Cent bei Ikea oder sowas.
Echt? Gibt es da so günstige
Klobürste? Was weiß denn ich?
Jetzt haben wir das Thema schon wieder. Ja. Jetzt haben wir es geschafft.
Ah, und ist meine Schuld. Also.
Das wäre echt, also so drei Klobürsten da stehen haben.
Okay, tschüss. Nein, darüber reden wir nicht. Tschüss, bis bald.
Tschüss. Schön nochmal die Anarchie am Schluss. Das mag ich.
Die Kiste Klobürste. Das ganze Konzept, was du da erfunden hast, großartig. Ich habe vorher niemals auch nur in Erwägung gezogen, dass es sowas wie eine Kiste Klobürste geben könnte.
Ich muss sagen, ich finde diese Idee vollkommen widerlich, weil das ja impliziert, dass du davon ausgehst, dass deine Gäste mit der Klobürste Dinge machen, die du nicht mit deiner eigenen Klobürste. Oder umgekehrt, dass du Dinge mit deiner Klobürste machst, die du deinen Gästen nicht so
vorbereitest.
Warum man mit Asterix in der Sendung erwähnt, das wäre die lustigste Stelle aller Zeiten geworden. Läuft es noch?
Ja, ja.
Wir müssen diesen Monolog in die Outtakes schneiden. Das ist so gut.